Liebe Gemeinde, liebe Gäste, herzlich willkommen heute zum Gottesdienst. Ganz besonders freue ich mich, dass wir heute Frau Schock mit Lobpreisteam bei uns begrüßen dürfen. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir freuen uns ganz sehr, dass wir den Gottesdienst mit euch gemeinsam feiern dürfen, dass das möglich ist. Fühlt euch herzlich willkommen bei uns. Und wer jetzt gerne noch etwas zu Sauer Stock wissen möchte, bitte dich gleich mal nach vorne, du kannst es besser.
Genau. Also wir freuen uns wirklich ganz sehr, hier zu sein. Wir vier sind quasi von der Herzstückgemeinde. Ich darf hier die Gemeinde leiten. Wir wohnen aber alle vier, also die Gemeinde ist an Friedersdorf. Wir vier kommen aber alle aus Geier. Wir sind gute Freunde, einfach die miteinander auch auf dem Weg sind. Und es ist uns halt wirklich eine Freude, dass wir gemeinsam hier in Schlettow dienen dürfen, Gottes Wort teilen dürfen, sie mit in die Anbetung hineinnehmen dürfen. Ich bin verheiratet, der Bons ist mein Mann. Wir haben drei Kinder und wir sind einfach geliebt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich würde jetzt gerne zu Beginn noch ein Gebet sprechen und Jesus, wir sind in deinem Namen zusammengekommen. Wir danken dir so sehr, dass wir als Brüder und Schwestern gemeinsam dir heute Morgen begegnen dürfen. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, damit dein Wort auf guten Boden wirklich fallen kann, dass du uns heute ganz persönlich begegnest und stärkst, ermutigst und wir verändert diesen Raum heute verlassen, anders als wie wir gekommen sind. Danke, dass du um alles weißt, was uns bewegt, unsere Sorgen, unsere Herausforderungen, die Dinge, die uns freuen und dass wir sie dir wirklich geben können. Wir heißen dich in unserer Mitte willkommen. Amen. Amen. David sagt in der Bibel diesen Satz: Lobe den Herrn, meine Seele. Ganz egal, wie es mir geht, ob ich gerade irgendwie mit was zu kämpfen habe oder ob es mir richtig gut geht, ich kann zu meiner Seele, zu meinem Inneren sagen: Jetzt ist die Zeit, um ihn zu loben. Und deswegen habe ich das Lied für den Anfang ausgesucht, einfach als Einladung zu sagen: Wir drehen jetzt vor unserem gemeinsamen Gott und wir sagen, er ist es wert, dass wir ihm unser Lob bringen, egal wie es uns geht, weil er uns so viel Gutes getan hat.
Verse 1 bis 15. Der gute Hirte. Ich sage euch die Wahrheit, fuhr Jesus fort. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er ihnen: Ich sage euch die Wahrheit. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt, und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe, und sie kennen mich. Genau wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
mich ist es immer ein ganz besonderes Geschenk, an anderen Orten zu sein. Und wenn ich jetzt hier vorne sitze und den ganzen Raum singen höre, bewegt das Ganze mein Herz, weil es mir immer wieder bewusst macht, dass am Ende der Zeiten wir alle miteinander aus den verschiedenen Nationen, aus den verschiedenen Gemeinden, dass wir alle miteinander vor dem Thron Gottes stehen werden und ihn anbeten und mit einer Stimme wirklich singen. Und dass wir überall an allen Orten wirklich als Brüder und Schwestern zusammenkommen, das ist ein ganz großes Geschenk. Ich würde gerne nochmal beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das, was du jetzt auch durch die Predigt sprechen möchtest. Und wir heißen das alles willkommen, das, was du sagen willst. Amen.
Amen.
Wir haben in der Lesung den Vers gehört, Johannes 10, Vers 10. Damit möchte ich gerne beginnen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Es heißt auch, dass sie das Leben in voller Genüge haben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit jeder volle Genüge hat. Genug, mehr als genug. Ich habe so vor mir gesehen, es ist so, wie wenn man einen reich gedeckten Tisch hat und man nimmt Platz an dieser reich gedeckten Tafel. Und auf dieser Tafel stehen ganz, ganz viele Kostbarkeiten, eine Festtafel, mit der er uns beschenken möchte. Und ich habe so wahrgenommen, dass Jesus sagt, es gibt diesen voll gedeckten Tisch, und er lädt uns ein, Platz zu nehmen an diesem Tisch. Aber was wir ganz oft erleben in unserem Alltag, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder Ihnen auch, dass wir schnell merken, wir haben gar keine Zeit so richtig, mal Platz zu nehmen an dem Tisch. Wir sind so beschäftigt, wir sagen, ich muss erst noch das erledigen, ich muss mich um dieses und jenes kümmern, ich muss arbeiten, Geld verdienen. Immer wieder, ich muss, ich muss, ich muss. Dieses kleine Wörtchen muss. Ein Wort, was so kurz und so klein ist, aber so verbissen oft aus unserem Mund kommt. Ich muss so vieles. Und die Frage ist, muss ich das wirklich? Muss ich dieses oder jenes erst zu Ende bringen, bevor ich Platz nehme? Muss ich mich wirklich um alles kümmern? Ich kenne dieses Wort sehr gut. Und ich möchte heute ein Stück darüber nachdenken, mit uns gemeinsam, welchen Jesus wir da haben, der uns einlädt an seinen Tisch, der sagt, ich will dir volle Genüge geben. Ich komme immer wieder persönlich zu der Überzeugung, dass wenn Menschen wissen würden, wer Gott wirklich ist, würden sie an ihn glauben, weil er so gut ist. Das Problem ist nur, dass wir ganz oft unser Bild von Gott nach dem bilden, was wir erlebt haben. Unsere Erfahrungen prägen unser Bild von Gott. Und so kommt es, dass selbst wenn wir an ihn glauben, dass es im Alltag Situationen gibt, wo wir vielleicht eher den Eindruck haben, dass wir an einen Gott glauben, der uns alleine lässt, bei dem wir uns anstrengen müssen, der weit weg von uns ist, der vielleicht sogar unzufrieden mit uns ist, der uns anklagt, bei dem wir nie genug sind. Ein Satz, den ganz viele Menschen in sich tragen, eine Lüge ist dieses Gefühl, ich bin nie gut genug. Es reicht irgendwie nie aus, ich kann mich noch so sehr anstrengen, ich bin nicht gut genug. Und dann nimmt es manchmal sogar Einfluss auf unseren Glauben, dass wir sagen, selbst der Glaube kann manchmal so anstrengend sein, dass man sich lieber davon distanziert. Oft sind wir in einem Korsett von Überzeugungen aufgewachsen und Gott wurde uns in einer Art und Weise vorgestellt, wie er eigentlich nicht ist. Jesus spricht von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Und er stellt sich hier vor in Johannes 10 und er sagt, was ein guter Hirte ist. Dieser gute Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Das ist es, was er für uns getan hat am Kreuz. Er hat sich hingegeben für uns aus Liebe. Und es wird hier so schön beschrieben, dass er sagt, ich habe das freiwillig getan. Ich habe mich freiwillig dazu entschieden, mein Leben zu geben, weil ich dich liebe. Nicht, weil er von uns etwas zurückbekommt. Nicht, weil es ihm mehr Ansehen verschafft oder er dadurch eine Beförderung im Reich Gottes erlangt. Er tut dies allein, weil er den Vater liebt und weil er die Schafe liebt. Und es gibt hier noch einen Aspekt, der sehr besonders ist. In Johannes 10, Vers 14 steht, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Es geht hier um eine Beziehung zwischen dem Hirten und den Schafen. Und er vergleicht uns, ob uns das jetzt passt oder nicht, er vergleicht uns mit den Schafen. Und er sagt, was das Besondere an den Schafen ist. Die Schafe folgen nicht irgendjemanden, sondern sie kennen die Stimme des Hirten und sie folgen ihm. Sie können ganz genau unterscheiden, wann der Hirte spricht und wann nicht. Es handelt sich hier um eine Vertrautheit, um Beziehung, aber auch um Gehorsam. Es handelt sich hier um einen Lebensstil, zu dem wir als Christen eingeladen sind, ein Lebensstil, der uns volle Genüge schenkt. Darin finden wir die Fülle. Wenn wir mit ihm in einer engen und vertrauten Beziehung leben, unser Herz mit ihm teilen, sein Wort lesen und auch in seiner Nähe verweilen, dort ist das wahre und das gute Leben. Wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dann kommen wir schnell vom guten Weg ab. Es gibt dieses schöne Gleichnis auch von den Hirten, wo das eine Schaf von der Herde wegkommt. Und Jesus hat so eine Liebe für uns, dass er die 99 Schafe zurücklässt und dieses eine Schaf sucht und es befreit, dort wo es gefangen ist, wo es sich verletzt hat und es wieder zurück zu der Herde bringt. Aber was heißt es denn jetzt für unser Leben, wenn wir sagen, wir wollen dieses Schaf sein, was beim Hirten bleibt, was seine Stimme kennt und ihm folgt? Und da möchte ich gerne Bezug nehmen auf den Psalm 23, den wir sicherlich alle kennen. Weil der gibt uns Antwort darauf, wie so ein Leben aussieht. Der Psalm 23 beginnt mit dem Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Was für eine Aussage, was für eine Feststellung, eine Tatsache, du leidest keinen Mangel. Ich finde es ganz spannend, was in diesen zwei Aspekten drin ist. Da ist das Erste, der Herr ist mein Hirte. Man könnte das auch übersetzen mit, der Herr ist mein König. Der Herr ist der eine, der in meinem Leben das Sagen hat, dem ich mein Leben anvertraue, der die Herrschaft hat in meinem Leben. Und wenn ich das tue, wenn ich das entscheide, ist die Folge, mir wird nichts mangeln. Man könnte fast spöttisch darüber lachen, weil alle reden von Mangel. Wassermangel, Gasmangel, Geldmangel, Versorgungsmangel. Und vielleicht sind auch wir hier mit Mangel betroffen. Einen Job verloren, das Konto sieht aktuell nicht gut aus. Mangel an Beziehung, Mangel an Nähe. Es gibt so vieles, was uns manchmal im Leben fehlt. Und dann lesen wir hier von einem guten Hirten, der sagt, wenn du mir nachfolgst, wirst du keinen Mangel haben. Können wir das glauben? An dieser Stelle ist das Wort Gottes manchmal wie so ein zweischneidiges Schwert, weil es unser Herz offenlegt. Es ist leicht, diesen Psalm zu beten, dieses der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das auszusprechen ist sehr, sehr einfach. Aber was sagt denn mein Herz? Was sagen meine Worte? Was sagen meine Taten? Bin ich panisch? Bin ich in Sorge? Bin ich in Angst? Ich finde es so kraftvoll, dass wir Jesus unseren Mangel geben können. Dass wir ihn auch sehen dürfen und bewusst sagen können, Jesus, ich sehe Mangel in meinem Leben. Ich sehe vielleicht den Mangel auch an Liebe in meiner Familie, mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern. Ich sehe das. Und Jesus, ich bringe dir diesen Mangel und ich bete, dass du diesen Mangel füllst. Und ich danke dir, dass du diesen Mangel füllen wirst. Was sagt er weiter über sich? Vers 2. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Wir alle sehnen uns nach Ruhe, anzukommen. In der Bibel wird von dem Shalom gesprochen, dieser tiefe Friede, wo ich wirklich zur Ruhe komme, dieser allumfassende Friede. Und Jesus sagt, du darfst in meine Ruhe eintreten. Er knechtet dich nicht, sondern er sorgt für dich. Wir dürfen in seinem vollbrachten Werk am Kreuz ruhen, weil er alles getan hat. Vers 3. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Und hier werden wir wieder mit unserem Leben konfrontiert. Und die Frage stellt uns ein Stück der Text: Glaubst du, dass Gott es ist, der deine Wege ebnet? Darf er dich stärken und erfrischen? Haben wir diese Zeit in unserem Alltag, wo wir mit ihm Gemeinschaft haben und wo wir uns neu stärken und erfrischen lassen? Wo all die Bedrückung, der Schmerz, die Schwere wie von uns abgewaschen wird und wir neue Leichtigkeit in seiner Gegenwart finden? Glauben wir, dass er gute Wege für unser Leben hat und dass er uns führt, dass wir nicht alleine sind? Das Schöne ist, dass wir einen guten Hirten haben, wo wir vielleicht manchmal merken in Lebensphasen, ich weiß gerade überhaupt nicht, wo es in meinem Leben hingehen soll. Ich brauche Lösungen, aber ich habe keine Lösung. Ich befinde mich vielleicht mitten im Nebel, wo ich nicht klar sehen kann. Und genau da ist diese Einladung, ihm zu vertrauen. Ich nehme deine Hand und du führst mich. Du führst mich auf rechter Straße. Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Diese Wahrheit kann uns in den größten Schmerz Trost geben. Es ist wichtig, dass wir als Christen immer wieder erkennen, auch wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir auch Leid und Schmerz erleben. Ja, es gibt in unserem Leben Leid, Angst, Verrat, Ungerechtigkeit. Jesus selbst hat es erlebt, die Passion ist kurz vor uns. Er hat so viel Ungerechtigkeit erlebt, so viel Anklage, Verrat von seinen engsten Freunden, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Es war Teil seines Weges. Es war auch Teil des Gehorsams Gott gegenüber. Und es gibt in unserem Leben immer wieder Phasen, wo wir durch ein dunkles Tal gehen und den Weg nicht erkennen. Aber auch da stellt sich Jesus als der vor, der er wirklich ist. Ich bin Yahweh, der ich bin. Ich bin bei dir, ich bin an deiner Seite, ich lasse dich nicht los. Auch wenn du mich nicht sehen kannst, ich bin da, ich halte dich. Und niemand kann dich von meiner Liebe trennen, egal wie schlimm deine Situation ist. Keine Schuld, kein Versagen, keine Anklage kann dich aus dieser Liebe herausreißen. Du bist so sehr geliebt, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Das ist der wahre Gott, an den wir glauben. Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Da, wo Feinde dich anklagen, wo Familie dich anklagt, vielleicht die engsten Menschen, die du liebst, da deckt er dir einen Tisch und er salbt dein Haupt mit Öl. Öl ist ein Bild für Bewährung. Wenn wir in den Schwierigkeiten des Lebens ihm treu bleiben, wenn wir ihn für uns kämpfen lassen, wenn wir nicht wegrennen, sondern mit ihm gemeinsam durch die Schwierigkeiten gehen, kommt Öl hervor. Oliven müssen gepresst werden, damit Öl entstehen kann. Und auch wir erleben in unserem Leben Zerbruch. Und da ist was Göttliches drin. Weil da, wo wir an unser menschliches Ende kommen, da, wo unser Ego sich nicht mehr den Weg bahnen kann, wo es nicht mehr nur um uns geht, wo wir kapitulieren und merken, Jesus, ich brauche dich, ich kann nicht ohne dich, da kann Gott beginnen, was Wunderbares zu wirken. Und er sagt, ich ehre dich. Also das bewusst zu machen, der König der Könige schaut uns an, inmitten von Leid, inmitten von Schwierigkeiten und Ungerechtigkeit. Und er schaut auf das Herz, er deckt den Tisch, an dem wir Platz nehmen. Und er ehrt uns. Jesus hat die Füße gewaschen seiner Jünger. Er ehrt uns. In den dunkelsten Stunden unseres Lebens begegnen wir einem Gott, der uns versorgt und unseren Becher zum Überfließen bringt. Er schenkt dir voll ein. Das ist das, was er uns gibt. Dass wir nicht irgendwie den letzten Rest noch aus uns mit eigener Kraft irgendwie machen sollen, sondern in dem Moment, wo wir sagen, ich kapituliere, ich kann nicht, beginnt er sich in uns auszugießen, sodass wir zu überfließenden Gefäßen werden. Er schenkt dir voll ein. Wenn du im Mangeldenken gefangen bist und daran glaubst, dass es nie ausreicht, dann wirst du vielleicht nie an diesem Tisch Platz nehmen. Du wirst arbeiten und dich abmühen, du wirst dich anstrengen und dich vielleicht aufregen aufgrund des Unrechts um dich herum. Du wirst deinen Wert beweisen wollen. Wenn du aber weißt, wer Gott wirklich ist und wer du in ihm bist, nämlich sein geliebtes Kind, dann kannst du inmitten von Schmerz, inmitten von Angst und Ungewissheit an diesem Tisch Platz nehmen. Und du wirst Nahrung des Himmels bekommen. Ich finde es so interessant, wie das hier wirklich auch mit diesem Tisch und mit dieser Nahrung, das Volk Israel hat in der Wüste, da wo es richtig schwer war, haben sie Nahrung vom Himmel bekommen, das Manna. Und jetzt müssen wir uns nicht von dem Manna ernähren, dieser einseitigen Kost, die den Juden damals wirklich zum Hals raushing, sondern Jesus sagt, es ist ein kostbarer gedeckter Tisch mit ganz viel Köstlichkeiten. Er schenkt dir voll ein. Er bringt deinen Becher zum Überfließen. Und ich möchte gerne uns allen heute die Frage stellen, was glauben wir? Glauben wir unseren Erfahrungen? Glauben wir eher dem Kontostand? Glauben wir eher den Prognosen, die wir in dieser Welt hören, die uns Angst machen und Schrecken einjagen? Glauben wir dem Mangel, den wir sehen? Oder glauben wir dem Wort, was wir hier lesen, an einen Gott, der sagt, ich möchte dich zum Überfließen bringen. Ich will dich versorgen mit allem Guten. Das, was wir glauben, werden wir in unserem Leben sehen. Der Psalm 23 endet mit Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Nur Güte und Gnade werden dich umgeben. Was ist Güte? Güte, unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung anderen gegenüber. Elemente von Güte sind Gutes zu tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Das Gegenteil von Güte ist Härte, Strenge, Unnachgiebigkeit. Und auch hier werden wir wieder ein Stück überführt. Sind wir gnädig und barmherzig mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind? Sind wir gnädig und barmherzig mit uns selbst, wenn wir Fehler machen, wenn wir unter unseren Ansprüchen zurückbleiben? Können wir uns mit Gnade begegnen und dadurch auch anderen Menschen gegenüber mit Gnade begegnen? Das Christentum zeigt uns, dass Güte ist eine Haupteigenschaft Gottes. Güte ist, Gott meint es gut mit dir. Er ist ein guter Gott. Und das Zweite ist die Gnade. Gnade ist die unverdiente Gunst, Zuneigung, Hilfe, Liebeserweis, Nachsicht, Schonung, Wohltat, ohne Erwartung einer Gegenleistung. Im Mittelhochdeutsch bedeutet Gnade auch, sich zum Ausruhen niederlassen, Glück und Erbarmen. Und das Gegenteil von Gnade ist Ungnade, Willkür, Gnadenlosigkeit und Unbarmherzigkeit. Zum Ausruhen niederlassen, in der Gnade Gottes ruhen. Das, was Jesus getan hat, haben wir uns nicht verdient. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Das, was diese Geschenke aber wegnimmt, sind unsere Selbstgerechtigkeit und unser Stolz. Wenn es darum geht, dass wir sagen, wir wollen diese Geschenke nicht annehmen, sondern wir wollen sie uns verdienen. Wir wollen lieber unabhängig bleiben, unser eigenes Ding machen. Aber Jesus sitzt an diesem Tisch und er wartet auf dich und er sagt, bitte nimm Platz, komm her, setz dich. Und wir wuseln wie wild um diesen Tisch herum und Jesus hat Geduld und er bleibt sitzen und er sagt, setz dich zu mir. Ich will dir begegnen, ich will dich beschenken, ich will dir Gutes tun. Ich will dich versorgen auf meine Weise. Ich will dir die Speisen geben, die du brauchst. Wie ein Baby, was zutiefst glücklich und zufrieden ist, nachdem es gestillt wurde. Jesus möchte dein guter Hirte sein. Und wir dürfen heute neu falsche Prägungen ablegen. Ganz neu unser Mangeldenken auch ablegen und uns neu entscheiden. Jesus, ich glaube daran, dass du ein Gott bist, der meinen Mangel stillt. Wisst ihr, in der zukünftigen Welt müssen wir nicht mehr glauben, weil dann werden wir diese Fülle Gottes sehen. Selig sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Das hat Jesus zu Thomas gesagt. Alles beginnt im Verborgenen. Es ist diese Begegnung mit ihm, das mitten im Mangel zu sagen, Jesus, danke, dass du mein Versorger bist. Danke, dass du das sichtbar machen wirst, deine wunderbare Versorgung. In seiner Gegenwart werden wir gereinigt und geheilt, geläutert, aber auch versorgt. Jesus hat sich für dich hingegeben, sind auch wir bereit, uns ihm hinzugeben. Ich möchte gern mit einem Vers schließen, Jeremia 17, 7 bis 8, zwei Verse. Gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum am Wasser gepflanzt und zum Bach streckt er seine Wurzeln aus. Und nichts hat er zu befürchten. Wenn die Hitze kommt, das Laub bleibt ihm. Und im Jahr der Dürre muss er sich nicht sorgen, denn er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Amen. Ich möchte jetzt gern schon den Segen uns zusprechen, auch wenn wir noch nicht am Ende des Gottesdienstes sind. Und dazu möchte ich heute gerne den Psalm 23 lesen. Und Jesus, ich danke dir, dass du es bist, der das sagt. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte gerade als Hirte bist, mit deinem Hirtenstab, der uns tröstet, der uns nahe ist, der uns einlädt, Platz zu nehmen bei dir. Und ich danke dir, dass du uns neu begegnen willst, als der, der du wirklich bist. Der Herr ist dein Hirte. Darum leidest du keinen Mangel. Er bringt dich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt dich zu Wasserstellen, an denen du dich ausruhen kannst. Vielleicht seht ihr sogar diese Wasserstellen, diese grünen Wiesen, auf die er euch führt. Er stärkt und erfrischt deine Seele. Er führt dich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn du durch ein finsteres Tal gehen musst, wo Todesschatten dich umgeben, musst du dich nicht vor Unglück fürchten. Denn der Herr ist bei dir. Sein Stock und sein Hirtenstab geben dir Trost. Er lädt dich ein und er deckt vor dir den Tisch, selbst vor den Augen deiner Feinde. Er salbt dein Haupt mit Öl, um dich zu ehren. Und er füllt deinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden dich umgeben, alle Tage deines Lebens. Und du wirst wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Nur Güte und Gnade werden dich umgeben, alle Tage deines Lebens. Und du wirst wohnen im